Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 24. Juni 2025. Ich befinde mich jetzt in einem schönen Hotelzimmer in Los Angeles nach einem sehr langen Flug. Ich bin eben erst angekommen. In der Schweiz dürfte es jetzt etwa 4 Uhr morgens sein. Hier in Los Angeles steigen wir langsam in den Abend ein. Allerdings der Jetlag nagt bereits massiv an mir und ich hoffe, ich bringe die beiden Sendungen noch einigermaßen im Vollbesitz meiner kognitiven Kräfte über die Runden. Ich werde in den nächsten Tagen in der kalifornischen Metropole ein paar Gespräche führen mit interessanten Zeitgenossen. Ein Interview wird dann veröffentlicht werden, bereits gedruckt, dann in der Weltwoche der übernächsten Woche. Ich werde Sie dann laufend orientieren und suche jetzt auch noch weitere Gesprächspartner hier zu treffen. Es gibt ja so viele spannende Leute in Kalifornien, nicht zuletzt auch etwas weiter nördlich an der Stanford University. Zum Beispiel Abbas Milani, den berühmten iranischen Historiker, der ein tolles Buch über den Schah geschrieben hat. Und im Nahen Osten bewegen sich ja die Ereignisse sehr rapide. Und ich kann Ihnen sagen, ich werde im internationalen Programm darauf zurückkommen, ich bin optimistisch, was da passiert. Und ich glaube, dass der amerikanische Präsident Donald Trump einmal mehr ein faszinierendes politisches Stück dahinlegt, vielleicht sogar eine Art Meisterstück jetzt auch der Verbindung von militärischem Kampfeinsatz und Diplomatie. Das sind natürlich provokative Aussagen, vor allem für jene, die es absolut falsch finden, dass die Amerikaner jetzt da an der Seite Israels eingestiegen sind gegen den Iran. Ich werde in der internationalen Ausgabe auf dieses Thema zu sprechen kommen und hoffe, dass mir da ein paar Argumente gelingen, die Sie überzeugen können. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gesehen von Los Angeles. Ich bin hier im Abendverkehr im Hotel angekommen. Es ist eine schöne, nicht allzu heiße, sommerliche Stimmung. Die übliche Gelassenheit am Flughafen, sehr interessant übrigens, die Zollbeamten in Los Angeles, die sind einfach freundlicher als die in New York. Ich habe mich da sehr nett unterhalten können mit dem Grenzwächter gewissermaßen, der mir danach einen schönen Aufenthalt wünschte. Eine Gelassenheit, eine existenzielle Lockerheit geht von Los Angeles aus, zumindest jetzt bei diesen sehr oberflächlichen Berührungen, die man hat. Es ist mir bekannt, dass in LA natürlich viele Missstände vorhanden sind. Ich habe mich bereits in der Lobby mit zwei Amerikanern unterhalten, die der Meinung sind, dass sich Los Angeles in eine schlechte Richtung entwickelt, vor allem aufgrund des Problems der Obdachlosen in Downtown. Also da sei es am Abend ziemlich gefährlich, alleine auf die Straße zu gehen. Man dürfe da keine teuren Uhren tragen und so weiter, müsse Wertgegenstände also wirklich unsichtbar am Körper tragen. Und die Stadtregierung, auch der Gouverneur Gavin Newsom, die hätten einfach die öffentliche Sicherheit in Los Angeles da etwas dahinschlittern lassen. Wir haben ja ähnliche Aussagen zum Teil gehört aus San Francisco, auch dort zum Teil Dramatisches. Wir haben in der Weltwoche auch schon darüber berichtet. Ich werde Sie da auf dem Laufenden halten, den einen oder anderen Augenschein einstreuen. Aber das ist nur jetzt mal ganz aufs Kürzeste gerafft ein erster Eindruck. Die Vereinigten Staaten, eine Nation im Krieg, kann man sagen jetzt, nach dem Angriff auf den Iran mit diesen bunkerbrechenden Bomben und einer Bomberflotte, die da 18 Stunden lang aus den Vereinigten Staaten in Richtung Nahost geflogen ist, in der Luft betankt werden musste, eine militärische Hochpräzisionsveranstaltung, die da zu besichtigen war. Man merkt natürlich nichts jetzt, wenn man hier in den USA sich bewegt, dass da quasi eine kriegführende Nation sich einem präsentiert. Das Einzige, was einem sofort auffällt, wenn man in Los Angeles ankommt, das ist aber, glaube ich, an jedem amerikanischen Flughafen so, eine überlebensgroße USA-Flagge. Der Patriotismus gewissermaßen als zivilreligiöses Hochamt in den Alltag integriert. Ja, ich schätze das an den Amerikanern. Finde ich übrigens auch interessant in Russland. Das Traditionsbewusstsein, das Geschichtsbewusstsein, das ich erleben durfte in St. Petersburg, zum Abschluss übrigens noch an einem fantastischen Konzert in einem dieser Paläste in Puschkin, etwas außerhalb von St. Petersburg gelegen. Darüber habe ich noch gar nichts erzählt. Im alten Sommerpalast von Katharina der Großen, den sie mit großer Akribie damals aufgebaut hat, eine unglaubliche Pracht entfalten. Das wurde komplett zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg, ist jetzt aber wieder rekonstruiert worden, und zwar mit großer Detailgenauigkeit, um nicht zu sagen Detailversessenheit. Und dort hat zum Abschluss des St. Petersburger Forums noch ein Empfang stattgefunden eines bekannten, eines berühmten Dirigenten, der da mit Teilen des Mariinsky-Orchesters große Opernwerke aufgeführt hat. Und noch ein paar Gäste haben dazu Abend gegessen und man hat sich unterhalten. Sehr interessant für mich da der Abschluss. Also mein Punkt hier, die Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch Russland, eben in dieser Begeisterung, auch in diesem patriotischen Stolz, der da zu spüren ist, ja, durchaus wahlverwandtschaftlich verbunden, könnte man sagen. Und das finde ich etwas Gutes, wenn man eben auch einen qualifizierten Stolz, nicht einen pausbäckigen, hurra-patriotischen Primitivstolz auf die eigene Geschichte, auf das eigene Land verspürt und pflegt. Soweit meine ersten noch sehr rudimentären Eindrücke da von der kalifornischen Westküste. Genau heute, am 24. Juni 1812, überschritt Napoleons Grande Armee von fast 475.000 Soldaten, darunter vertraglich festgesetzt 16.000 Schweizer, die russische Grenze. Das war der Beginn des Russlandfeldzuges von Napoleon. Das war der Anfang vom Ende der napoleonischen Herrschaft. 16.000 Schweizer waren dabei, auch sehr viele Deutsche aus den besetzten oder befreiten oder modernisierten Gebieten, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte. Es waren schließlich deren 8.000 Schweizer, die in Russland kämpften, etwa 400 kehrten lebend zurück. Wir wissen heute, wie Napoleons Russlandfeldzug verlief, vor allem wir Schweizer. Die Schweizer waren es vor allem, die an der bitterkalten Beresina heldenhaft eine Brücke schlugen und das Beresina-Lied des Glarner Oberleutnants Thomas Legler heimbrachten. Ich zitiere, unser Leben gleicht der Reise eines Wanderers in der Nacht. Juni 24.1812, ein gewaltiges militärisches Unterfangen, das den Anfangspunkt setzte vom Ende der napoleonischen Ära und Herrschaft in Europa. Und ebenfalls am 24. Juni 1859, also etwas später, fand die Schlacht von Solferino statt, in welcher der französische Kaiser Napoleon III. Mit Thurgauer Akzent Österreich besiegte. Unter dem Eindruck der fürchterlichen Zustände für die Verwundeten nach der Schlacht gründete der Genfer Augenzeuge Henri Dunant das Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege, das spätere Rote Kreuz, eine gewaltige humanitäre Errungenschaft der Schweiz und eng verbunden auch mit der Neutralität, mit der Neutralitätstradition unseres Landes, die wir pflegen müssen, denn wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, hat eben auch das Internationale Rote Kreuz Mühe, die Neutralität auszuspielen. Die Schweiz hat hier also auch den Auftrag, eine bedeutende humanitäre Tradition, und die Neutralität ist eben auch eine humanitäre Tradition, diese Tradition zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Sie ist nämlich ein Privileg, sie ist uns gewährt worden, völkerrechtlich besiegelt gewissermaßen 1815 am Wiener Kongress, aber die Neutralität, die schweizerische Neutralität, die immerwährende, die permanente, die umfassende, also auch Wirtschaftssanktionen verbietende Neutralität, die bewaffnete Neutralität, die geht viel, viel weiter zurück in der Geschichte. Man kann sicherlich einen Anfangspunkt im Jahr 1515 setzen, als die Schlacht von Marignano für die Schweiz verheerend ausging, für die Eidgenossenschaft. Und wir erinnern ja, mit unserer Neutralitätskappe, die weggeht, da gekauft wird wie warme Semmeln, diese Neutralitätskappe erinnert auf eine, ja, eben augenzwinkernde Art und Weise, Make Switzerland Neutral Again, erinnert sie an diese fantastische Tradition, die man heute auch wieder wohlstandsverwahrlost preiszugeben scheint. Die NZZ berichtet über die Beschaffung des Kampfjets F-35 durch die Schweizer Armee. Zu Recht betont sie, dass die Schweiz den F-35 für ihre Verteidigungsfähigkeit braucht. Das hat auch das Volk mit allerdings hauchdünner Mehrheit beschlossen. Technisch ist nichts Besseres zu haben und die Überlegenheit der militärischen Technologie der USA wird im Moment eindrücklich unter Beweis gestellt. Die jetzt drohenden Mehrkosten, entgegen dem von Verteidigungsministerin Viola Amherd versprochenen Fixpreis, sei auf Covid-Lockdowns, die Teuerung in den USA, komplizierte Lieferketten und erhöhte Nachfrage nach Kriegsmaterial zurückzuführen. Offenbar greifen Amherds Verträge nicht, was das Misstrauen der Bevölkerung schüren dürfte. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Das Geschäft kann wegen der Mehrkosten nicht rückgängig gemacht werden. Aber der neue VBS-Chef Martin Pfister muss volle Transparenz herstellen und Viola Amherd trotz Ruhestand für die Fehler gerade stehen. Der frühere Botschafter im Iran, Philipp Velti, verteidigt in der Neuen Zürcher Zeitung den Beschluss, die Botschafterin aus Teheran abzuziehen, trotz Schutzmachtmandat der Schweiz für die USA seit 1980. Ich habe dafür wenig Verständnis, denn es ist eine Kapitulation der Schweizer Diplomatie, zumal der Botschafter in Tel Aviv, Simon Geisbühler, durchhält. Es gäbe keine Schutzräume in Teheran, wird behauptet. Also ich würde als Botschafter der Schweiz in Teheran schon am ersten Tag besichtigen wollen, ob und wo es Schutzräume gibt und wenn nicht, wo und wann die Schweiz solche beziehen kann. Die Flucht unserer Gesandtschaft aus dem Iran ist jedenfalls kein Gütesiegel, um andere Staaten von der Sinnhaftigkeit und Effizienz der Schweizer guten Dienste zu überzeugen. Laut Tamedia unterzeichnete Wirtschaftsminister Guy Parmelin ein neues Freihandelsabkommen mit Malaysia, was sehr zu begrüßen ist. Überhaupt knüpft der unspektakuläre Wattländer ein Wirtschaftsabkommen inklusive Zollsenkungen nach dem anderen. Natürlich kritisieren unsere Grünen augenblicklich die geplanten Palmölimporte aus malaysischen Monokulturen. Die Schweizer Einfuhren aus Malaysia betrugen vergangenes Jahr 640 Millionen Schweizer Franken. Parmelin tat dies zusammen mit den EFTA-Staaten, Norwegen, Island und Liechtenstein und die Schweiz verhandeln ihre Freihandelsabkommen in den meisten Fällen zusammen. Malaysia gehört mit 33 Millionen Einwohnern zwar nicht zu den bevölkerungsstärksten Ländern Südostasiens, durch einen Fokus auf dem Technologiesektor verzeichnet es jedoch in den letzten Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum. Tolle Würdigung von Rolf Bollmann durch Sascha Viktorowitz, einem Pionier der jetzt eingestellten Printausgabe von 20 Minuten. Als man seinerzeit ankündigte, 20 Minuten werde dereinst über 1 Million Leser haben, lachten viele lauthals. 5 Jahre später wies die Pendlerzeitung allein in der deutschen Schweiz 1,16 Millionen mehrheitlich junge Leser aus. Umsatz und Gewinn macht 20 Minuten mit Abstand zur erfolgreichsten Zeitung der Schweiz, mit Zahlen, die weltweit ihresgleichen suchen. 20 Minuten war zunächst ein Muster an Effizienz und Kostenbewusstsein. Der damalige Verlagsleiter Rolf Bollmann war nicht nur ein begnadeter Anzeigenverkäufer, sondern auch ein extremer Kostenmanager, eine Eigenschaft, die seinen Nachfolgern bei Tamedia abgeht. Wir von der Weltwoche durften Rolf Bollmann als früheren und nach wie vor Verwaltungsrat und heutigen Berater kennenlernen. Ich schätze Rolf über alle Maßen. Er ist ein absoluter Profi, ehemaliger Spitzenfußballer. Und er hat eben diese kluge und auch hartnäckige Bodenständigkeit und den Durchblick da in diesem Mediengetöse, in diesem ganzen Mediengewirr, in diesem eitlen Pfauengewerbe, großartig. Und wir gratulieren auch Rolf Bollmann ganz, ganz herzlich für seine beeindruckende Lebensleistung. Nicht zuletzt aber allem voran auch bei 20 Minuten. Da können also einige bei Tamedia können Danke sagen dem Rolf Bollmann, dass er ihnen da die Taschen gefüllt hat mit dieser genialen Innovation. Im Blick erfahren wir, dass die Menschen in zwei Lebensphasen besonders schnell altern, was mich angesichts der hier gelieferten Zahlen etwas beunruhigt, meine Damen und Herren. Der Alterungsprozess sei nämlich um die 45 und um die 60 besonders intensiv. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie 20 sind, haben Sie noch viel junge Zeit vor sich bis 45, dann heißt es aufpassen, aber auch für mich, denn um die 60 wird es gemäß dieser Studie wieder kritisch mit dem Turboaltern. Gute Nachricht aber für die Pensionierten, sie altern schön, schön langsam, ist doch immerhin eine halbwegs erfreuliche Nachricht. Fürchterliche Hexenjagd im Fußball auf Fabio Celestinis wegen dem Transfer zum ZSKA Moskau. Der Basler Doppeltrainer mit 35 Länderspielen als Aktiver in der Schweizer Nationalmannschaft gab in der letzten Woche bekannt, dass er nach Russland wechselte und sich dort einem Club anschloss, der aufgrund seiner Vergangenheit, so die Behauptung hierzulande, auch heute noch als Teil der Propagandamaschine für ein Land gesehen wird, das den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verantworten hat. Celestini habe sich trotzdem für diesen Schritt entschieden und laut Tagesanzeiger gezeigt, Zitat, dass moralische und ethische Überlegungen im Profifußball oft zweitrangig seien. Zitat Ende. Ja, das ist jetzt ein interessanter Schritt der völkerverbindenden Kraft des Sports und dass ein neutraler Schweizer oder ein Schweizer, ein Fußballer, ein Trainer aus der neutralen Schweiz so etwas macht. Ich begrüße das, ich finde das gut, aber eben in unseren heutigen verrückten Zeiten darfst du ja nichts Positives über Russland sagen. Es wird von dir erwartet, dass du da in der Herde mitmarschierst. Und deshalb lobe ich solche, ja, etwas gegenläufigen Tendenzen in der heutigen Zeit. Das braucht nämlich auch Mut und Zivilcourage und Rückgrat. Wir wünschen Fabio Celestini alles Gute bei ZSKA Moskau. Übrigens ZSKA Moskau, das ist ja der frühere Armeesportclub mit den großartigen Eishockey-Teams. Team, das ist aber auch nicht mehr das, was es einmal war. Und da sind eben auch die Sportjournalisten, Entschuldigung, im Kalten Krieg phasenweise stecken geblieben. Man muss sie aus dieser Zeitkapsel wieder irgendwo heraussprengen. Gibt es einen Gott? Diese Frage stellt sich ebenfalls die NZZ. Laut Bundesamt für Statistik sind 2023 67.000 Menschen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten, doppelt so viele wie 2022. Bei den Reformierten sind es 40.000, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Nur noch jeder zweite Katholik glaubt an einen einzigen Gott. Bei den Reformierten sind es nur noch 40%. Bei den Muslimen sind es immerhin 9 von 10. Die größte Glaubensgruppe sind die Konfessionslosen. Die Reformierten machen gerade noch 19,5% der Bevölkerung aus. 1970 waren es noch 49%. Die Katholiken stellen 31%. Zurück zur Frage, gibt es einen Gott? Immer wieder versuchten die Kirchen einen Gottesbeweis zu führen, weil es ein Wort für Gott gibt, muss es ihn geben oder Gott ist das, worüber man nicht hinausdenken kann. Ich persönlich glaube, dass es keinen menschlichen Gottesbeweis braucht. Genau wie der große Theologe Karl Barth sagt, Gott ist als der ganz andere, nur durch Offenbarung in Jesus Christus erkennbar. Wir Menschen können nicht aus eigener Kraft oder Vernunft zu Gott gelangen, sondern Gott offenbart sich uns selbst. Karl Barth hat dieses wunderbare Bild verwendet von einem Kreis und einer Tangente. Gott ist sozusagen da, aber eben nicht verfügbar. Er trägt, aber er kann nicht instrumentalisiert werden. Gott ist Gott und nicht den Wünschen und Ambitionen des Menschen zu unterstellen. Und viele Menschen reden ja von Gott und meinen sich selber und versuchen den Allerhöchsten, den Allmächtigen für ihre niederen irdischen Zwecke einzuspannen. Aber so geht's eben nicht. Und die Theologie ist interessant und am Ende des Tages, meine Damen und Herren, ist alles sowieso die Gnade Gottes. Denn das Wichtigste, was wir im Leben haben, nämlich unser Leben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Fehler, unsere Abgründe, das ist uns alles zugewürfelt worden bei der Geburt, ohne dass wir etwas dafür können. Wir sind auserwählt, allein schon deshalb, dass es uns gibt, dass wir existieren. Das heißt, wir müssen immer Danke sagen, das ist die Gnade Gottes. Konzentrieren wir uns darauf, was wir im Leben beeinflussen können. Aber alles, was ins Jenseitige übergreift, ins Göttliche, da können wir eh nichts bewegen. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn wir verzweifelt sind, kommt es dann irgendwann dann bald wieder zu Ostern. Dann fällt alles von uns ab. Meine Damen und Herren, mit diesen hoffnungsfrohen Botschaften, jetzt auch schon leicht durch den Jetlag, Sie merken es, ich bin da in dieser etwas Zwischenphase einer gewissen Leichtigkeit, die dann vor dem Totalzusammenbruch der Müdigkeit kommt, verabschiede ich mich fürs Erste, melde mich aber gleich wieder zurück mit der internationalen Sendung. Danke für die Aufmerksamkeit.